Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Ale Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 25. Mai 2021, gleich dem 4. Chordot 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Islamische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Palästina-Israel-Konflikt, Änderung im politischen Bereich auf dem Schachtelfeld. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt antwortet auf Schreiben palästinensischer Widerstandsführer. Rouhani: Beziehungen zwischen Teheran und Peking sind langfristig und strategisch. Iran verlängert Abkommen mit IAEA um einen Monat. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt antwortet auf Schreiben palästinensischer Widerstandsführer. Das geehrte Revolutionsoberhaupt Ayatollah Khamenei hat auf die Briefe palästinensischer Widerstandsführer geantwortet und ihren Kampf gegen das israelische Regime als einen göttlichen Kampf gegen die Unterdrückung gewürdigt. Ich habe Ihren Brief erhalten, in dem Sie ausführlich und analysierend über den jüngsten palästinensischen Dschihad berichtet haben. Ihr Kampf ist der Widerstand gegen Unterdrückung, Ketzerei und Arroganz, schrieb Ayatollah Khamenei in seinem Brief an Ismail Haniya, den Leiter des Hamas-Politbüros. Ein solcher Kampf gefällt dem allmächtigen, verehrten Gott, schrieb das geehrte Revolutionsoberhaupt und zitierte Vers 7 der Sure 47 des Heiligen Koran, Sure Muhammad. O du, der du Glauben hast, wenn du Allah hilfst, wird er dir helfen und deine Füße festigen. Sie werden durch die Kraft Gottes siegen und das heilige Land vom Schmutz der Unterdrücker reinigen, so Gott will, fügte Ayatollah Khamenei hinzu. In einem separaten Brief an den Generalsekretär des Islamischen Dschihads, Ziad an-Nakhala, schrieb Ayatollah Khamenei, dass der endgültige Sieg den Palästinensern bevorstehe. Ich habe ihr brüderliches Schreiben erhalten. Der große und siegreiche Dschihad ihrer palästinensischen Brüder hat die Augen ihrer Verehrer auf der ganzen Welt erleuchtet. So das geehrte Revolutionsoberhaupt. Unsere Herzen sind bei ihnen am Ort ihrer Kämpfe und unsere Gebete für die Fortsetzung ihrer Siege sind konstant, fügte er hinzu. Allah wird sicherlich denen helfen, die ihm helfen. Und sie werden den endgültigen Sieg sehen, so Gott will, sagte Ayatollah Khamenei und bezog sich auf Vers 40 der Sure 22 des Korans, Sure al-Hajj. Am vergangenen Sonntag hatte Nakhala dem Revolutionsoberhaupt nach dem Sieg des palästinensischen Widerstands einen Dankesbrief geschickt. Ihre fortgesetzte Unterstützung auf allen Ebenen spielte die größte und bedeutendste Rolle bei dem, was das palästinensische Volk in der Schlacht Schwert von al-Quds erreicht hat, schrieb Nakhala in seinem Brief. Durch Ihre Eminenz danke ich unseren Brüdern in der Quds-Brigade, die uns seit vielen Jahren unterstützt und uns alles zur Verfügung stellt, was sie erlebt haben, sagte der palästinensische Widerstandsführer weiter. Der Generalsekretär des islamischen palästinensischen Dschihads würdigte auch den iranischen Kommandeur General Qasem Soleimani, der im Januar 2020 mit einem US-Drohnenangriff in Bagdad ermordet wurde. Die Gefährten des Märtyrers Soleimani und seine Brüder wie Haj Rani und seine Helfer waren jeden Moment bei der Bewältigung dieses Kampfes anwesend und ihre Anwesenheit war gesegnet und hatte viele Vorteile. So Nachala unter Bezug auf den Kommandeur der Rotsbrigade der Revolutionsgarden, General Ismail Rani. Ismail Haniyeh hatte ebenfalls an das geehrte Revolutionsoberhaupt geschrieben und am Freitag Iran wegen seiner Unterstützung für die Palästinenser gedankt. Wir danken der Islamischen Republik Iran, die dem Widerstand keine finanzielle Unterstützung oder Waffen vorenthalten hat, sagte er weiter. Rouhani: Beziehungen zwischen Teheran und Peking sind langfristig und strategisch. Präsident Hassan Rouhani betonte am Montagnachmittag in einem Telefongespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dass die Beziehungen zwischen Teheran und Peking langfristig und strategisch sind. Bei diesem Telefonat hob Präsident Rouhani unter Bezugnahme auf die strategische Position und die langfristige Vision Irans zur Stärkung seiner umfassenden Partnerschaft mit China die Notwendigkeit hervor, die Umsetzung der bilateralen Abkommen beider Länder zu beschleunigen. Er sagte, Iran sei bereit, mit China zusammenzuarbeiten, um die Zusammenarbeit Chinas mit der westasiatischen Region in verschiedenen Bereichen zu fördern, einschließlich bei der Lösung der Palästina-Frage. Der iranische Präsident verwies auf die Notwendigkeit, die einseitigen Sanktionen gegen das iranische Volk aufzuheben und auch den Reaktor in Irak im Rahmen des JCPOA fertigzustellen, sowie auf die Notwendigkeit einer engen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern in internationalen Angelegenheiten, um den Kalten Krieg und den Spaltungsbestrebungen der USA und ihrer westlichen Verbündeten gegenüber unabhängigen Ländern wie Iran und China entgegenzuwirken. Bei diesem Telefongespräch bezeichnete auch der chinesische Präsident die Beziehungen zu Iran als strategisch und sich in allen Bereichen entwickelnd und forderte Bemühungen, die Abkommen zwischen beiden Ländern so bald wie möglich umzusetzen. Iran verlängert Abkommen mit IAEA um einen Monat. Die iranische Atomenergieorganisation hat am Montag den Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde über die Entscheidung Irans informiert, die Aufzeichnungen der IAEA-Kameras für maximal einen weiteren Monat zu erlauben. Dies erklärte Qasem Qalibabadi, der Botschafter und ständige Vertreter der Islamischen Republik Iran, bei den internationalen Organisationen in Wien. Qalibabadi fügte hinzu, die Daten der letzten 3 Monate befinden sich weiterhin im Besitz der iranischen Atomenergieorganisation und werden nicht an die IAEA übergeben. Er riet den Verhandlungsländern des Atomabkommens, diese von Iran aus gutem Willen gebotene Gelegenheit zu nutzen, um die Sanktionen aufzuheben, was auf praktische und überprüfbare Weise erfolgen müsse. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz in Wien, dass die einmonatige Verlängerung des Abkommens zwischen Iran und der IAEA am 24. Juni 2021 auslaufen werde. Der EU-Außenbeauftragte Joseph Borrell reagierte gestern auf die Verlängerung des Abkommens zwischen Iran und der Internationalen Atomenergieagentur, verwies auf die fortgesetzte Überwachung der iranischen Nuklearanlagen durch die IAEA und betonte, dass die iranischen Nuklearanlagen weltweit unter der größten Aufsicht stünden. Der EU-Außenpolitiker sagte auch, dass Iran bereit sei, seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen wieder vollständig zu erfüllen, wenn Washington dem Wirtschaftssektor des Abkommens zustimme, und verwies auf die Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens JCPOA in Wien. Der russische Gesandte bei den internationalen Organisationen in Wien begrüßte ebenso die einmonatige Verlängerung des Abkommens zwischen Iran und der IAEA und bezeichnete diesen Schritt Irans als nützlich für die Wiener Gespräche. Michail Ulyanov twitterte am Montag, dass die Verlängerung des Abkommens über die Fortsetzung der Inspektionen und Überprüfungen lobenswert sei. Er fuhr fort, dass der Schritt dazu beitragen werde, die Verhandlungsatmosphäre in Wien aufrechtzuerhalten und das Ergebnis diplomatischer Bemühungen zur Wiederherstellung des Atomabkommens zu erleichtern. Am 23. Februar 2021 hat Iran im Rahmen des vom Parlament der Islamischen Republik Iran verabschiedeten Gesetzes über strategische Maßnahmen zur Aufhebung von Sanktionen und zum Schutz der Interessen des iranischen Volkes Inspektionen über das Schutzabkommen hinaus sowie die freiwillige Umsetzung des Zusatzprotokolls gestoppt. Iran. Anreicherung auf 60% geht weiter. Der Leiter der iranischen Atomenergieorganisation gab bekannt, dass die Urananreicherung fortgesetzt werde. Ali Akbar Solehi sagte am Montag in einer Ansprache in Teheran, dass die Anreicherung auf 60%, 20% und 5% noch andauere und fügte hinzu, dass die auf 20% angereicherten Uranreserven mehr als 90 Kilogramm betrage. Er bezog sich auch auf das Ende der 3-Monats-Frist für die Aufzeichnungen der IAEA-Kameras und fügte hinzu, die Maßnahmen werden für einen weiteren Monat aufgezeichnet. Und diese Entscheidung wurde Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde, in einem Telefonanruf mitgeteilt. Die Entscheidung der Islamischen Republik Iran zur Erweiterung des Verständnisses zwischen Iran und der Internationalen Atomenergiebehörde und die Verlängerung der Aufzeichnungen der IAEA-Kameras für höchstens noch einen Monat wurde der IAEA in Wien am Montag von der iranischen Atomenergieorganisation mitgeteilt. Qasem Radibabadi, der ständige Vertreter Irans bei der IAEA und den internationalen Organisationen in Wien, sagte ebenfalls, die Daten der letzten 3 Monate befinden sich noch im Besitz der iranischen Atomenergieorganisation und auch die Daten eines weiteren Monats werden im Besitz Irans bleiben. Erstes Nachbeben nach Scheitern von Tel Aviv. Neuer Mossad-Chef ernannt. Bei den jüngsten Entwicklungen nach der Niederlage des zionistischen Regimes gegen die palästinensischen Widerstandsgruppen hat der Ministerpräsident dieses Regimes, Benjamin Netanyahu, am Montagabend den derzeitigen Stellvertreter von Yossi Cohen, David Barnier, zum neuen Chef des israelischen Geheimdienstes Mossad ernannt. Der 56-jährige Barnier ist seit 25 Jahren beim Geheimdienst des israelischen Regimes. Barnier wird den entlassenen Direktor Yossi Cohen ersetzen, sagte Netanyahu bei der jährlichen Preisverleihung des Premierministers für Mossad-Sonderoffiziere. Die zionistischen Besatzermilitärs begannen am 10. Mai 2021 ihre brutalen Angriffe und Aggressionen auf den Gazastreifen und die Palästinenser. Die palästinensischen Widerstandsgruppen reagierten daraufhin mit anhaltendem Granaten- und Raketenbeschuss von Städten in den besetzten palästinensischen Gebieten. Das zionistische Regime stimmte einstimmig einem Waffenstillstand zu, nachdem es ihm 12 Tage lang nicht möglich war, die Raketenangriffe der Widerstandsgruppen in Gaza zu stoppen. Der Waffenstillstand wurde am Freitag, 21. Mai, um 2 Uhr morgens zwischen den palästinensischen Gruppen und dem zionistischen Regime geschlossen. Und das palästinensische Volk feierte den Sieg des Widerstandes. Die Angst der Zionisten vor weiteren Vergeltungsraketenangriffen der Widerstandskräfte bleibt jedoch bestehen. Der Stabschef der zionistischen Armee befahl aus Angst vor erneuten Angriffen des Widerstands, dass sich die Armee umfassend auf große Sicherheitsbedrohungen aus Gaza und Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen vorbereiten solle. Aviv Kochavi wies gestern auch die militärische Geheimdienstabteilung Amman an, die Identifizierung neuer Ziele im Gazastreifen zu beschleunigen. Kochavi erließ den Befehl, im Falle eines möglichen Widerspruchs der Hamas gegen das Waffenstillstandsabkommen, möglicherweise aufgrund neuer Regeln für Geldtransfers in den Gazastreifen oder wegen der Eröffnung von Grenzübergängen und anderer Fragen. Europäisches Muslimforum begrüßt ISDGH-Untersuchung über Kriegsverbrechen Israels. Das Europäische Muslimforum EMF hat die Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs ISDGH Anfang 2021 eine formelle Untersuchung der Verbrechen des israelischen Regimes in den besetzten palästinensischen Gebieten einzuleiten begrüßt. Das Europäische Muslimforum teilte am Montag in einer Erklärung mit, dass der Ministerpräsident des israelischen Regimes, Benjamin Netanyahu, persönlich für das unmenschliche Vorgehen gegen die Palästinenser zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Netanyahu, der um jeden Preis an der Macht bleiben will, verursacht Blutvergießen in den besetzten palästinensischen Gebieten und stürzt Israel tiefer in eine Katastrophe, hieß es in dieser Erklärung. Das Europäische Muslimforum forderte auch die internationale Gemeinschaft auf, die Gräueltaten Israels zu beenden, bevor ihre Folgen irreversibel werden. EMF ist der Ansicht, dass Netanyahu persönlich für das unmenschliche Vorgehen gegen das palästinensische Volk, den Angriff in seine Souveränität und die Entweihung der heiligen islamischen Stätten zur Rechenschaft gezogen werden sollte, fügte die Organisation hinzu. Sie forderte außerdem die palästinensischen Fraktionen, jüdische Organisationen sowie Menschenrechtsorganisationen in Europa und Amerika auf, zusammenzuarbeiten, um Netanyahu im vollen Umfang des Gesetzes zur Rechenschaft zu ziehen und zu verhindern, dass die Region in Konflikte geriet. Die ISDGH-Chefanklägerin Fatou Bensouda teilte in einer Erklärung am 3. März 2021 mit, dass ihre Untersuchung unabhängig, unparteiisch und objektiv ohne Angst oder Gunst durchgeführt werde. Der Krieg des israelischen Regimes gegen die palästinensischen Widerstandsgruppen in Gaza endete am Freitag mit einem Waffenstillstand des israelischen Regimes nach 12 Tagen palästinensischen Widerstands. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 17 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 24 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Islamische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Im Namen Gottes und einen schönen guten Tag an unsere lieben Hörerfreunde. Wir sind heute mit der zweiten Folge dieser Beitragsreihe für Sie da. In der letzten Folge haben wir Ihnen erklärt, wie die menschlichen Ansiedlungen in Iran entstanden sind und die Erfindung von unterirdischen Bewasserungskanälen, verschiedenen Wasserversorgungsmethoden und Bewässerung der Wohnorte und Felder zur Veränderung der Lebensformen im zentralen Plateau Irans geführt hatte. Die Dörfer entstanden also aufgrund der vorhandenen Wasserquellen und weiteren natürlichen Gelegenheiten. Es bildeten sich integrierte oder konzentrierte Dörfer, einzelne oder dispergierte, lineare und provisorische Ortschaften. In der heutigen Sendung geben wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Lage der Häuser auf dem Land. Die Wohnorte der traditionell ländlichen Familien werden einerseits vom Klima und den natürlichen Gelegenheiten und andererseits von der Form ihres Lebensunterhaltes beeinflusst. Im Allgemeinen verwenden die Familien auf dem Land für den Bau ihrer Häuser die in ihrem Umkreis liegenden Möglichkeiten und Materiellen der Natur. Wenn man die Bauten der iranischen Dörfer, die vom Klima abhängig sind, einstufen möchte, so muss man sie in drei Gruppen aufteilen: Walddörfer, Bergdörfer und Semiarid-Regionen. In Walddörfern werden die Häuser meistens aus Holz gebaut. Die Wände, der Fußboden und die Decke sind aus Holz. Sogar die Dachbedeckung vieler Wohneinheiten in Waldgebieten ist aus Holzstücken namens Lett, die 80 bis 90 cm hoch, 30 bis 40 cm breit und 4 cm tief ist. Letts werden auch auf dem Dach in einer bestimmten Weise festgeschraubt. In der Provinz Gilan im Norden Irans, insbesondere in den Waldgebieten, wird das Baugerüst der traditionellen Häuser aus Holz errichtet. Die Dachbedeckung ist aus einer bekannten Pflanze namens Gorli. In manchen ländlichen Häusern aber wird das Dach mit Lehm bedeckt, denn dieser dient als ein Isoliermaterial gegen Regen und Feuchtigkeit. Bergdörfern sind die meistverwendeten Baumaterialien Steine und Lehm. Aber in den zentralen Ebenen und Randgebieten der Wüsten werden die Häuser aus Rohziegel und Lehm gebaut. Man errichtet dicke Wände, das Dach ist häufig kuppel- und wippenförmig, damit die Wärme nicht aus den Räumen entweicht. Auf manchen Dächern gibt es Windtürme, die zur Luftkühlung dienen. In semiariden Regionen werden oftmals Häuser mit einer großen Grundfläche gebaut, in deren Mitte ein großes Wasserbassin steht. Diese Bauten nennt man Poolhäuser, in ihren vier Wänden ist die Kluft kühl und im Sommer werden die Becken benutzt, um die sommerliche Hitze ertragen zu können. In manchen Dörfern der semiariden Regionen werden die Dächer mit Holzstangen und einer Mischung aus Lehm und Stroh bedeckt. Die Wände sind bis zur Hälfte aus Stein und die andere Hälfte ist aus Lehm. Das grundlegende Merkmal ländlicher Häuser ist deren doppelte Benutzung sowohl als Arbeitsstätte als auch als Wohnsitz. Denn der Wohnsitz der Dorfbewohner unterscheidet sich von den städtischen Wohnungen und ist nicht nur als ein Ort zum Wohnen und als ein Ruheplatz für die Familie gedacht. Abhängig von der wirtschaftlichen Lage der Familie kann das Haus auch als ein Zentrum für die Viehzucht und Viehhaltung dienen oder als Stätte für handwerkliche Betriebe. Viele Wohnhäuser auf dem Land gelten zudem als ein Produktionsort und Vieh- und Landwirtschaftsprodukte.
In den iranischen Dörfern hängt die innere Raumverteilung stark von der Lebensform der Dorfbewohner ab. So zum Beispiel befindet sich im Norden Irans unter dem Dach ein leerer Platz namens Baum, Dachboden, den die Dorfbewohner als Abstellraum für ihre Gegenstände, landwirtschaftliche Werkzeuge und Produkte benutzen. Insbesondere wird dort auch der ungeschälte Reis aufbewahrt. Denn in der nördlichen Region ist es wegen der starken Regenfälle und hoher Luftfeuchtigkeit fast unmöglich, Reisprodukte außerhalb eines Gebäudes zu trocknen. Daher ist der Dachboden ein geeigneter Ort für die Aufbewahrung der Reisernte. Diese ist dort vor dem Regen sicher und die Wärme anderer Räume, in denen oft gekocht oder geheizt wird, sorgt dafür, dass der Reis allmählich trocknet und nicht vom Schimmel befallen wird. In manchen ländlichen Häusern Irans befindet sich unter dem Wohnraum ein Stall für das Vieh, das dort im Winter vor der Kälte geschützt wird. Auch hat es den Vorteil, dass man sich besser um die Tiere kümmern kann und ein Diebstahl verhindert wird. Vielleicht ist es gut zu wissen, dass es in den letzten Jahren, besonders nach der Islamischen Revolution, viele Veränderungen und Neuerungen in Bezug auf die Wohnsituation in den Dörfern gab. Wegen der relativen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Familien und durch Anhebung der Preise für landwirtschaftliche Produkte, aber auch aufgrund ihrer Geldanschaffungen durch nicht landwirtschaftliche Beschäftigungen, ist es mehr oder weniger zu Erneuerungsprozessen in den dörflichen Wohnsituationen gekommen. Außerdem hat man sich bemüht, die Wohnhäuser anzuordnen. Neugebaute Häuser, die die Wohnungsnot lösen sollten, wurden neben den alten Bauten, die noch aus Lehm bestanden, aus Ziegeln gebaut und mit Mosaiken bedeckt. Eine weitere Änderung war der Bau von Villen nach dem Plan der städtischen Häuser. Liebe Hörerfreunde, jetzt wo Sie einige Besonderheiten der Wohnsituation in iranischen Dörfern erfahren haben, möchten wir auch über die traditionellen Kooperationen und die Zusammenarbeit unter den Dorfbewohnern im Iran sprechen. Familien auf dem Land arbeiten schon seit langer Zeit und aufgrund ihrer gemeinsamen Bedürfnisse und den Kampf gegen ungünstige Naturfaktoren, aber auch weitere Angelegenheiten, die sich auf ihre Leben auswirken könnten, zusammen. Diese Zusammenarbeit ist abhängig von der geografischen und wirtschaftlichen Lage und in jedem Gebiet verläuft sie unterschiedlich. Zum Beispiel sind die Kooperationen in semiariden Regionen anders als in den Dörfern im Nordiran, wo es sehr viele Regenfälle gibt. Aber auch Landbewohner der Bergdörfer im Westen Irans haben eine unterschiedliche Zusammenarbeit untereinander. In der nächsten Folge werden wir über die verschiedene Zusammenarbeit in diversen Regionen Irans sprechen. Bis dahin also, Gott schütze.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohammad Esfahani mit dem Titel Parande, das heißt Vogel.
همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتاد دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی باشی چشای من آسمون راز پر کشیدنت رو کسی جز من نمیدونه واسه من سخته که بی تو بنویسم عشق پرواز با صدای ساز خسته تر کنم دلوی آواز من و تو گرچه اسیریم حیف از قصه بمیریم بیا تا آخر دنیا بشینیم و پر نگیریم جای پر زدن زمین نیست توی قلب آسمونه قصه مرگ و جدایی تو کتاب نگو عمرمون تموم شد نگو دیگه همدمی نیست بیا فردا رو بسازیم
این که فرصت کمی نیست، عشق پاک تو نگه دار، واسه غسل تن پرواز دنده کن صدای سازو که رسیده وقت آواز.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Palästina-Israel-Konflikt – Änderung im politischen Bereich auf dem Schachtelfeld. Weiterhin guten Empfang!
Dieser Beitrag befasst sich mit den jüngsten Aggressionen des israelischen Regimes und der starken Reaktion der Widerstandsgruppen auf diese Aggressionen, indem verschiedene Teile des besetzten Palästinas mit Langstrecken- und Präzisraketen angegriffen werden. Infolge seiner Besatzungspolitik hat das israelische Regime erneut den Gazastreifen mit verheerenden blinden Angriffen mit in den USA hergestellten Kampfjets und Bomben überzogen. Mit diesen Bombardements wurden hunderte Zivilisten, Kinder und Frauen getötet oder verletzt. Die Zahl der Märtyrer und Verwundeten bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen nimmt täglich zu. Vor den Gebäuden der internationalen Medien bis zu den Häusern der Zivilbevölkerung, von den Straßen bis zu den Regierungseinrichtungen ist keines von den Bombenangriffen der israelischen Luftwaffe verschont geblieben. Helen Ortens Patterson, Vorstandsvorsitzende von der Organisation Ärzte ohne Grenze in den besetzten Gebieten, sagte: Die israelischen Bombenangriffe sind unglaublich schwerer und mächtiger als frühere Militärschläge. Das ständige Bombardement hat viele Häuser und Gebäude um uns herum zerstört. Sie warnte davor, dass eskalierende Spannungen in Gaza verheerende Auswirkungen haben und den Streifen an den Rand einer Katastrophe bringen würden. Das Ausmaß an Gewalt und Verletzungen in den letzten Tagen sei unerträglich und inakzeptabel, sagte Patterson. Man sei sehr besorgt um die Sicherheit der Zivilbevölkerung. Die neuen Angriffe der israelischen Luftwaffe fielen mit dem Tag der Katastrophe, Nakba-Tag, und der Entstehung des gefälschten israelischen Regimes zusammen, und die Palästinenser gingen gleichzeitig mit dem palästinensischen Widerstand im Gazastreifen, im gesamten besetzten Palästina und im Westjordanland auf die Straße und lieferten sich Gefechte mit den Sicherheitskräften des israelischen Regimes. Dutzende von Menschen wurden bei diesen Zusammenstößen getötet, verletzt und festgenommen. Dennoch blieben die Proteste und der Widerstand nicht auf die Grenzen des Gazastreifens und der von den Israelis besetzten Gebiete beschränkt. Muslime und Nichtmuslime, Palästinenser und Nichtpalästinenser gingen in Ägypten, Marokko, Jordanien, Libanon, den Vereinigten Staaten, Italien, Frankreich und andere auf die Straße, um ihre Unterstützung für die unterdrückten Bewohner des Gazastreifens zu demonstrieren, wenn auch manche Regierungen in anderen Ländern wie Österreich dem Blutvergießen in Gaza ihre Augen verschlossen und die israelische Flagge über Regierungsgebäuden gehisst haben. Dabei muss betont werden, dass man hier zwischen Regierungen und Menschen in diesen Ländern unterscheiden muss, denn die Menschen in diesen Ländern gingen auf die Straße und bekundeten ihre Solidarität mit dem unterdrückten palästinensischen Volk im Gazastreifen. Die Europäische Union, die europäischen Regierungen, Russland und die Vereinigten Staaten fordern Zurückhaltung, anstatt die militärischen Aktionen des Besatzungsregimes in Al-Quds Jerusalem zu verurteilen, schwiegen gegenüber den israelischen Gräueltaten im Gazastreifen und im Westjordanland und verurteilen sogar palästinensische Widerstandsgruppen, weil sie sich selbst verteidigt haben. Aber auf dem Schlachtfeld hat sich die Reaktion des Widerstands gegen die Aggressionen des israelischen Regimes weit verbreitet und bei den Verantwortlichen im besetzten Al-Quds und ihren westlichen Unterstützern Besorgnis ausgelöst. Bis soweit, dass die westlichen Unterstützer des gefälschten israelischen Regimes die israelischen Luftangriffe und die Ermordung von Zivilisten als Selbstverteidigung rechtfertigten und die Einstellung des Raketenfeuers des Widerstandes in den besetzten palästinensischen Städten forderten. Eines der herausragenden Merkmale der neuen Runde israelischer Angriffe war die Reaktion der Widerstandsgruppen auf diese Aggression und der Raketenregen in verschiedenen Städten des besetzten Palästina mit neuen Präzis- und Langstreckenraketen. Nach weit verbreiteten Angriffen der Besatzungsmächte auf die Al-Aqsa-Moschee starteten die Widerstandsgruppen gleichzeitig eine große Anzahl von Raketen, störten die Verteidigungsstruktur der Eisernen Kuppel und enthüllten neue Raketen mit einer viel größeren Reichweite. Die Ayash-250-Rakete mit einer Reichweite von 250 Kilometer ist eine der neuesten Errungenschaften des Widerstands, der erstmals auf den 220 Kilometer von Gaza gelegenen Flughafen Ramon abgefeuert wurde. Die Rakete wurde in Erinnerung an den Märtyrer Yahya Ayash, einen der Gründer der Izzaddin al-Ghassam-Brigaden, benannt und von den Izzaddin al-Ghassam-Brigaden, dem militärischen Zweig der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, enthüllt. Die Times of Israel schrieb diesbezüglich: Die Hamas feuerte eine Rakete ab, die 250 Kilometer über israelischem Territorium im Gebiet Hevit Elot in der Nähe von Eilat abstürzte, einer beispiellosen Reichweite für Raketen, die aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden. Bei ihren jüngsten Angriffen haben palästinensische Gruppen wiederholt Tel Aviv und die Positionen des Besatzungsregimes in Al-Quds mehrmals ins Visier genommen, ihre Raketenreichweite erweitert und auch die nördlichen Regionen der besetzten Gebiete ins Visier genommen. Bei den jüngsten Widerstandsmaßnahmen wurden Offensivdrohnen eingesetzt, um die Einrichtungen des Besatzungsregimes anzugreifen. Laut einem von den Al-Ghassam-Brigaden veröffentlichten Video traf eine Drohne der palästinensischen Widerstandsgruppen erfolgreich eine Chemiefabrik in der besetzten Stadt Nehruz. Ismail Haniyeh, der Leiter des Hamas-Politbüros, sandte eine Botschaft an Muslime auf der ganzen Welt, in der er die Unterstützung für Gaza, die Al-Aqsa-Moschee und das palästinensische Volk in den besetzten Gebieten von 1948 sowie die Bestätigung der palästinensischen Souveränität über diese Gebiete forderte. Er fuhr fort: Wir danken allen Palästinensern, Muslimen, Arabern und freien Menschen der Welt für ihre heldenhafte und mutige Haltung gegenüber der zionistischen Besatzung. Die neue Runde der Aggressionen des israelischen Regimes ist eine Fortsetzung der Bemühungen des Regimes, um ethnische Säuberungen im östlichen Teil von Al-Quds vorzunehmen. Diese neue Runde der israelischen Aggression in Gaza begann nach der Invasion der jüdischen Extremisten und ihrer regierungsnahen Kreise im Viertel Sheikh Jarrah östlich von Al-Quds. Die Besetzung palästinensischer Häuser östlich von Al-Quds ist ein neues Beispiel dafür, wie Apartheid in Israel praktiziert wird. Dieses Mal haben israelische Gerichte, wie in vielen früheren Fällen, entschieden, die Häuser von 8 palästinensischen Familien zu beschlagnahmen und sie unter grausamen und rassistischen Gesetzen einer jüdischen extremistischen Gruppe zu übergeben. Die palästinensischen Proteste haben in den letzten Wochen zugenommen, als der israelische Oberste Gerichtshof über den Fall entscheiden sollte, der auf Ersuchen des Generalstaatsanwalts des Regimes um 30 Tage verschoben wurde. Aria King, ein stellvertretender Bürgermeister von Al-Quds, räumte ausdrücklich ein, dass es ein Teil einer umfassenderen Strategie zur Ansiedlung von Juden in der östlichen Hälfte der Stadt sei und dass darauf abziele, dem jüdischen Volk die Zukunft der jüdischen Hauptstadt zu garantieren. Die Israelis versuchen, jede Möglichkeit einer künftigen Übertragung auf die palästinensische Herrschaft auszuschließen, indem sie die Zusammensetzung der Bevölkerung im Ostteil von Al-Quds, Ost-Jerusalem, ändern. Die Intervention des israelischen Generalstaatsanwalts in diesem Fall zeigte auch, dass das israelische Regime angesichts der Proteste einiger amerikanischer und europäischer Politiker, der Vereinten Nationen sowie arabischen und islamischen Hauptstädte über die politischen und diplomatischen Folgen dieses Streits besorgt ist. Etwa 20.000 palästinensische Häuser im Ostteil von Al-Quds sind in Gefahr, beschlagnahmt zu werden. Strenge Beschränkungen bei den Baugenehmigungen für Palästinenser haben sie auch gezwungen, entweder das Gebiet zu verlassen oder unbefugte Bauarbeiten durchzuführen, was in sich das Risiko eines Abrisses birgt. Am 7. Mai gab der Sprecher des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte eine Erklärung ab, in der er betonte, dass der Ostteil von Al-Quds Teil der besetzten Gebiete ist und das internationales Recht darauf anwendbar ist. Er sagte dazu weiter: Die Besatzungsmacht kann ihre Gesetze in den besetzten Gebieten nicht durchsetzen und in diesen Gebieten Privateigentum beschlagnahmen. Er fügte hinzu: Die Durchsetzung dieser Gesetze bedeutet tatsächlich, dass die Besatzungsmacht versucht, ihre Bevölkerung in ein besetztes Gebiet zu bringen, und es könnte ein Kriegsverbrechen sein. Die Entvölkerung führe zu einem erzwungenen Bevölkerungstransfer, was einen groben Verstoß gegen die 4. Genfer Konvention darstellt. Die internationale Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch HRW dokumentierte auch einen 213-seitigen Bericht über Israels Politik der ethnischen Säuberung gegen die Palästinenser. Der Bericht beschreibt das israelische Recht, das ausdrücklich auf der Diskriminierung von Palästinensern beruht. Darin wird bekräftigt, dass laut Gesetz die Unterdrückung der Palästinenser der Definition von Apartheid und ethnischer Verfolgung entspricht. In dem Bericht von Human Rights Watch wird das Völkerrecht zitiert, in dem Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit definiert wird. Es ist ein Verbrechen, in dem eine Rassengruppe eine andere Rassengruppe durch absichtliche, systematische und unmenschliche repressive Handlungen dominiert. Selbst die internationalen Institutionen, die immer gegenüber der Aggression des israelischen Regimes schwiegen und die Verletzung der Rechte der Palästinenser rechtfertigten, sind die Verbrechen diesmal so offensichtlich und verstoßen dermaßen das Völkerrecht, dass sie es nicht geschafft haben, den israelischen Verbrechen die Augen zu verschließen. Die Reaktion der Widerstandsgruppen auf die israelische Aggression zeigte jedoch, dass die Ära der israelischen Abhängigkeit von der Unterstützung ihrer mächtigen Unterstützer bei der Aggression gegen die Palästinenser vorbei ist und dass die Palästinenser jede Aggression mit Raketenangriffen auf die wichtigen und empfindlichen Militär- und Industriezentren Israels reagieren. Die jüngsten Aggressionen des israelischen Regimes haben ein weiteres Exemplar von der starken Position der Widerstandsgruppen im besetzten Palästina und im Gazastreifen geliefert und gezeigt, wie verzweifelt dieses Regime ist. Die Tötung palästinensischer Frauen und Kinder ist das Ergebnis dieser Verzweiflung gegen die Raketen der Widerstandsgruppen, die bei den Bewohnern des besetzten Palästina, selbst im Herzen von Tel Aviv, mit all ihren Abwehrmaßnahmen anschließend der sogenannten Eisernen Kuppel Angst und Besorgnis ausgelöst haben.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.